Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, unser Thema heißt, was Jesus der Kirche zu sagen hat. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt gemeinsam mit mir auf. Offenbarung 3 ist heute unser Text. Und für die, die vielleicht das erste Mal dabei sind, was ist die Szene, was ist das Setting? Johannes ist ein Jünger von Jesus und er ist gerade hier auf der Insel in Patmos und er bekommt den Auftrag, Briefe zu schreiben oder die Offenbarung zu schreiben und diese Offenbarung dann senden zu lassen an 7 unterschiedliche Gemeinden. Und die Offenbarung beginnt, dieser Brief, sage ich mal, der Offenbarung beginnt mit separaten kleinen Briefen jeweils an diese 7 Gemeinden. Und wir haben uns die Reiseroute schon angeschaut. Und zwar waren wir zuerst bei Ephesus, dann sind wir weitergegangen nach Smyrna, dann sind wir weitergegangen nach Pergamon. Diese Briefe haben wir uns alle schon angeschaut. Dann waren wir in Thyatira. Und heute kommen wir zu dem Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes. Also das ist die 5. Gemeinde, 7 Gemeinden werden abgeklappert und Jesus hat persönliche Worte an diese lokale Gemeinde dort vor Ort. Und wir sind jetzt angekommen in einer Gemeinde, die in der Stadt Sardes ist. Und wir lesen gemeinsam den Text, der in Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6 steht. Und wen kann ich bitten, feurig und kräftig zu lesen? Der erste Vers beginnt hier mit den Worten: und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dies sagt der, der die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Lassen wir mal bis hierhin. Jesus beginnt jeden Brief an eine Ortsgemeinde mit einer Selbstbeschreibung über ihn selbst. Johannes, der Apostel Johannes, hat vorher in einer Vision, in einer Schau Jesus gesehen und in einer sehr interessanten Gestalt, sehr, ich sag mal, für uns auch merkwürdigen Gestalt mit sehr viel Symbolkraft. Und aus dem, was er dort gesehen hat, greift jetzt Jesus einzelne Eigenschaften auf und verwendet sie, wenn er eine Gemeinde anschreibt, weil er mit einer gewissen Eigenschaft etwas prägen möchte in dieser Ortsgemeinde. Ich habe es schon öfter gesagt, nicht alles, was Jesus ausmacht, ist für uns als Christen und auch für uns als Gemeinde zu jeder Zeit immer gleich wichtig, sondern es gibt Epochen, Jahreszeiten, sage ich mal, auch in Gemeinde, wo gewisse Facetten des Charakters Gottes für uns besonders wichtig werden. Und das konnten wir auch in den vergangenen Briefen sehen, dass wenn Jesus gesagt hat, ich bin der und der, und wenn er dann ausgeführt hat, haben wir gesehen, dass diese Eigenschaft etwas auch mit der Situation der Gemeinde vor Ort zu tun hatte und die Gemeinde etwas lernen sollte aus dem Wesen Jesu, und zwar aus einer ganz spezifischen Facette. Und jetzt haben wir hier diese Formulierung, dies sagt der, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne. Hat jemand eine Idee, was Jesus damit sagen möchte? Bleiben wir mal beim Ersten, dass Jesus derjenige ist, der die 7 Geister Gottes hat. Hat jemand eine Idee? Das ist auch nicht falsch, etwas Falsches zu sagen oder einfach mal ins Unreine zu denken, bitte. Die 7 Gemeinden. Okay, also jetzt haben wir hier die 7 als Zahl der Vollkommenheit und dass hier bei Jesus der Geist Gottes in Fülle ist. Er ist derjenige, der den vollkommenen Geist hat. Okay, gibt es noch Theorien, bitte? Okay, also steht das Wort Geist dann für Merkmale oder Wesenszüge von Jesus. Okay, Jede Gemeinde hat einen Engel. Und dass sozusagen Geist nicht mit Heiliger Geist in Verbindung gebracht wird, sondern mit Engelwesen. Ja, okay. Gibt es manchmal tatsächlich so, dass nicht Engel der Begriff steht, Angelos, sondern dann für den Geist dann verwendet wird? Okay. Spannend. Ihr merkt, es ist gar nicht so leicht, die Offenbarung zu entschlüsseln, weil das ist nicht sofort gleich klar. In Offenbarung 5, Vers 6 lesen wir, und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten, das ist jetzt nicht so wichtig, was das jetzt genau zu bedeuten hat, auf jeden Fall, inmitten des Thrones sah ich ein Lamm stehen wie geschlachtet. Also hier haben wir das Bild für Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, das 7 Hörner hatte und 7 Augen hatte. Okay, jetzt wieder 7 Hörner, was ist das? Aber 7 Augen, aha, das hatten wir eben gerade schon mal. Das hat jemand genannt, irgendwie irgendwas mit Augen, 7 Augen. Und diese 7 Augen sind die 7 Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Okay, also es kommt immer mehr Bilder rein, immer mehr Metaphorik. Was hat das alles zu bedeuten? Wir werden nicht alles jetzt aufdröseln. Unser Fokus ist, was bedeuten diese 7 Geister? Und was wir sehen ist, inmitten des Thrones ist Jesus Christus, der Gekreuzigte, und er hat 7 Augen. Und das sind die 7 Geister Gottes und die sind ausgesandt über die ganze Erde. Und das ist interessant, dass die Sprache der 7 Augen sich tatsächlich im Alten Testament findet, wie vorhin gesagt wurde. Aber auf jeden Fall haben wir in Sacharja diese Sprache, dass da wird von den 7 Augen des Herrn, die 7 Augen Jahwes, des Gottes Israels gesprochen. Und diese 7 Augen sind, die schweifen umher auf der ganzen Erde. Ist genau das Gleiche, was wir auch in der Offenbarung finden. Also Gott durchdringt alles, er sieht alles und er sendet alles aus. Und diese Augen sind 7 Geister Gottes. Und da waren wir, glaube ich, schon bei einer guten Auslegung. Es sind nicht 7 unterschiedliche Geister, sondern es ist der Heilige Geist in Vollkommenheit, in Fülle. Es geht um den einen Heiligen Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es soll zum Ausdruck gebracht werden, dass Jesus derjenige ist, der den Heiligen Geist sendet und nicht nur punktuell oder nur in einer Einzelbegebenheit, sondern auf der ganzen Erde sendet er seinen Geist. Zu Pfingsten begann das Ganze, dass der Geist Gottes ausgegossen wurde über alles Fleisch und jetzt Jesus regiert und aktiv ist durch den Heiligen Geist auf dem ganzen Planeten. Das Spannende ist an dieser Stelle, wenn im Alten Testament das heißt, dass Jahwe, der Gott Israels, diese 7 Augen hat und jetzt unser Offenbarungstext sagt, dass Jesus diese 7 Augen hat und diese 7 Geister und von ihm der Geist ausgeht, möchte uns diese Stelle sagen, dass Jesus wer ist? Dass er nicht nur ein Prophet ist, dass er nicht nur ein besonderer Mensch ist, sondern immer wieder finden wir diese Hinweise, Jesus ist Jahwe. Jesus ist der Gott Israels. Vater, Sohn, Heiliger Geist sind alle gemeinsam eins und sind alle der allmächtige und lebendige Gott. Und dieser Geist Gottes, der von Jesus ausgeht, soll weiten Raum finden. Er soll Leben spenden, er soll zum Leben erwecken und er soll die Regentschaft Gottes aufrichten, dass Gottes Prinzipien zur Geltung kommen. Aber wo soll das geschehen? Und da, glaube ich, kommen jetzt die 7 Sterne ins Spiel in diesem ersten Vers, Offenbarung 3, Vers 1. Das heißt, Jesus hat die 7 Geister Gottes, diese 7 Geister, die überall hingehen sollen und Gottes Königreich aufrichten sollen. Aber wo soll das geschehen? Was zum Geier sollen denn jetzt diese 7 Sterne bedeuten? Die Pastoren. Ah, ein Stern, der deinen Namen... Das sind die Gemeinden. Was sagst du? Die Gemeinden, was sagst du? Die Gemeinden. Pass mal auf, es ist ganz interessant, dass wir in Offenbarung 1, Vers 20 lesen wir, die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Boah, okay, ich weiß, es ist total schwierig, aber ich kann euch das nicht ersparen. Es ist harter Tobak. Und es aufzudröseln ist ein mühseliges Geschäft. Aber es heißt in dieser Vision, die der Johannes gesehen hat, Jesus wandelt inmitten der 7 Leuchter. Und das sind die 7 Gemeinden, die sollen leuchten, sind ein Licht in dieser Welt. Und Jesus hält 7 Sterne in seiner Hand. Und das sind Engel, die über die Gemeinden gesetzt sind. Wir haben uns in der allerersten Einheit zu diesem Sendschreiben mal mit dieser Sprache auseinandergesetzt. Was soll dieser Engel eigentlich sein? Weil eben gerade wurde gesagt, dass die Engel, man kann auch übersetzen, Boten, können auch einfach nur die Pastoren sein. Aber vom Vokabular kann es tatsächlich bedeuten, dass jede Gemeinde Wie hat es dann jemand gesagt? So eine Art Ortsvorsteher. Ein geistlicher Ortsvorsteher für jede Ortsgemeinde. Wir wissen es nicht ganz genau. Ich habe meine Vermutung weitergegeben, dass es sich tatsächlich um Engelwesen handelt, weil in der Offenbarung bei dem Begriff Angelos, Angel, Angelos, immer Engelwesen gemeint sind in der Offenbarung. Deswegen denke ich auch hier, dass jede Gemeinde einen Engel hat und was uns auch zeigen soll, dass Jesus hat über jede Gemeinde einen Engel gestellt und das bedeutet, eine Gemeinde ist nicht einfach ein netter menschlicher Verein, sondern ist ein geistliches Werk und steht auch unter geistlicher Regentschaft Jesu. Jesus hält diese Engel in seiner Hand und damit hat er Zugriff auf diese Gemeinden, hat Autorität über seine Gemeinden, hat Verfügungsgewalt über die Gemeinden. Und ich glaube, dass diese Selbstbeschreibung in diesem ersten Vers alleine darauf abzielt, dass Jesus will, dass geistliches Leben in Fülle, also dieser siebenfache Geist, dass geistliches Leben in Fülle in seiner Gemeinde stattfinden soll. Ich glaube, das ist das, worauf Jesus abzielen möchte, indem er diese Eigenschaften von sich nimmt. Ich bin der Gott des Alten und Neuen Testaments. Und ich habe versprochen, dass ich meinen Geist ausgießen werde. Und ich habe das zu Pfingsten getan. Und das ist mein erklärter Wille, dass geistliches Leben florieren soll, dass Menschen lebendig sind für mich, dass sie in der Erkenntnis Gottes wachsen, mich immer mehr lieben und mein Zeugnis hinaustragen, Werbung machen für mich, und zwar auf eine lebendige und begeisterungsfähige Art und Weise. Und ich möchte, dass das nicht irgendwo geschieht, sondern ich habe die sieben Sterne in der Hand. Ich habe diese Gemeinden gegründet und ich möchte, dass das dort vor Ort geschieht. Dass sich das Reich Gottes ausbreitet, zuallererst bei den Kindern Gottes, bei den Jüngern Jesu, die Menschen, die Jesus nachfolgen. Ich glaube, das ist das, was er hiermit erstmal kommunizieren möchte mit seiner Selbstbeschreibung. Bevor wir uns hier verlieren, werden wir jetzt weitergehen, aber wir sind mit Vers 1 noch nicht fertig, wie ihr sehen könnt. Vers 1 geht noch weiter. Jetzt beginnt Jesus, so wie es auch üblich ist, dass er von sich jetzt nicht wegkommt, aber nachdem er sich präsentiert hat in einer gewissen Facette, schaut er jetzt auf die Gemeinde und beschreibt die Gemeinde. Und hier beginnt er mit Worten, die er fast bei jedem Brief wählt. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Oh, eine krasse Dynamik. Es ist sehr kurz gefasst, was Jesus hier zum Ausdruck bringt, aber lasst uns hier mal stehen bleiben. Das ist der erste Vers, ist vielleicht sogar der gewichtigste im gesamten Brief. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, du lebst und bist tot. Wenn ihr in eurer Bibel die anderen Briefe, die wir vorgelesen haben, euch anschaut, dann werdet ihr sehen, Jesus kennt die Gepflogenheiten seiner Zeit. Wenn man Briefe schreibt, dann beginnt man immer mit einer schlechten Nachricht oder mit einer guten. Immer mit einer guten. Lieber Vitali, sehr geehrter Herr Kiefer, erstmal etwas Freundliches. Das ist auch ein seelsorgerlicher Tipp. Wenn du jemandem was sagen möchtest, beginn erstmal mit etwas Positivem. Spaß beiseite. Aber tatsächlich war das eine Gepflogenheit der damaligen Zeit. Geht mal durch die neutestamentlichen Briefe, jetzt nicht Offenbarung, sondern das, was Paulus schreibt. Es in der Regel fängt er immer an, ich danke meinem Gott für das, was ich in eurem Leben sehe und so weiter und so fort. Und dann beschreibt er oft ausladend, was er dort sieht. Selbst bei Gemeinden, die er kritisiert und ermahnt, der Klassiker ist Korinth, so eine richtige durchtriebene Gemeinde, wo man viel, viel zu korrigieren hat, fängt er aber erstmal an mit einem gepflegten Lob. Das hat man früher so gemacht. Das gehörte zum guten Ton. Es war jetzt nicht einfach nur so, sondern er hat ja auch Wahrheit ausgesprochen. Jesus hat das auch bei den Gemeinden gemacht, aber er sah das nicht. Und Paulus hat das auch einmal nicht gemacht, und zwar in der Gemeinde in Galatien, der Galaterbrief. wo man denken müsste, jetzt Paulus solltest du mit einem Lob ansetzen an die Gemeinde in Galatien, aber Pustekuchen, er hat es nicht gemacht. Weiß jemand, warum er das ausgerechnet im Galaterbrief nicht gemacht hat? Ich habe es schon öfter im Laufe der Jahre erzählt. Vielleicht kann sich ja jemand erinnern an das, was ich so erzähle. Oh, wie die Hände alle hochgehen. Was war das Problem der Galater? Ganz genau. Sie haben die gute Nachricht, dass wir aufgrund von der Gnade Gottes alleine Erlösung empfangen und Vergebung unserer Sünden und unsere Rechtfertigung vor Gott und ewiges Leben, haben sie ausgetauscht im wir müssen Dinge tun, um uns ewiges Leben bei Gott zu verdienen. Seine Liebe, seine Freundschaft müssen wir uns verdienen, indem wir gute Dinge tun. Das gute Dinge tun ist gar nicht das Problem, sondern welchem Gewicht du dem gibst. Denn wenn du so denkst, dass du so bei Gott ankommst, dann wirst du deine Hoffnung immer alleine in dir selber finden. Du wirst morgens mit dir aufstehen und abends mit dir einschlafen, weil deine Hoffnung ist dein Verdienst, dein Werk. Und du verpasst es, auf den zu schauen, der unsere einzige Hoffnung sein kann. Denn so gut unsere Werke auch sind, sie werden niemals den Standard Gottes erfüllen. Deswegen brauchen wir Christus. Und Paulus ist ganz drastisch und sagt, hey, ich grüße euch mit keinem Lob, dafür habe ich nämlich keine Zeit, weil ihr das Wichtigste verpasst habt. Ihr lebt an Jesus vorbei. Deswegen habe ich hier gar nichts zu loben. Bei den anderen, da ist auch viel Murks. Aber die kennen immer noch Jesus, ja. Auch wenn sie richtig unmoralisch teilweise leben, ist manchmal echt hart zu lesen. Aber da merke ich, da ist eine Hoffnung. Aber bei euch, ihr steht an der Klippe, Freunde. Deswegen kein Lob. Und Jesus macht hier genau das Gleiche, was Paulus schon im Galaterbrief macht. In Brief an Sardes, kein Lob, nichts Nettes. Und er sagt hier, ich kenne deine Werke. Es ist nicht so, dass es eine Gemeinde ist, die irgendwie gar nichts tun würde, sondern es ist eine dynamische Gemeinde und es ist eine Gemeinde, die bekannt ist. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst. Lass uns einfach mal hier stehen bleiben. Also wenn man das liest, denkt man, wow, wow, wow. Und erst dann kommt der Abfall tot. Niemand würde von uns wahrscheinlich den Satz so beenden, so drastisch. Jesus auch ein bisschen fies, ne? Stellt euch vor, ihr lest diesen Brief, stellt euch vor, wir sind die Christusgemeinde Sardes und dann kriegen wir diesen Brief von Jesus und dann lesen wir auch so, hey, ich kenne unsere Werke. Wir haben den Namen, wir leben und wir sind tot. Das ist, wow. Jesus ist da echt krass unterwegs. Es gibt Werke in dieser Gemeinde. Es gibt Taten in dieser Gemeinde, Dienste in dieser Gemeinde, die auf eine lebendige Gemeinschaft schließen lassen. Wo du von außen denkst, das ist eine lebendige Gemeinschaft. Da steppt der Bär, da geht's richtig rund. Das ist eine quick lebendige Gemeinde. Und diese Gemeinde hat sich einen, wie es hier heißt, einen Namen gemacht. Man könnte vielleicht auch sagen, sie hat ein strahlendes Ansehen und einen guten Ruf in der Stadt. Und ist es nicht das, was man sich wünscht von Gemeinden, dass sie eigentlich genau das mit sich bringen, dass sie florieren, dass es bekannte Gemeinden sind, die auch eine Ausstrahlung haben. Und die Gemeinde in Sardes investiert sehr viel Energie, um produktiv, relevant und einflussreich in der Region zu sein. Ja, alles ist erstmal gute Geschichten. Und viele suchen auch, wenn sie auf Gemeindesuche sind, genau nach solchen Gemeinden. Sie sollen relevant und einflussreich sein, denn das ist so der Indikator dafür, ob es sich um eine lebendige Gemeinde handelt. Vielleicht habt ihr auch so diese Begrifflichkeit schon mal so, hey, wir haben eine lebendige Gemeinde oder ich war in einer Gemeinde und war das auch eine lebendige Gemeinde? Ja, was ist eine lebendige Gemeinde? Wir führen oft dieses Vokabular und ich weiß nicht, ob wir, also in der Beschäftigung mit diesem Brief merke ich, wie inflationär ich selber vielleicht, weil wir Christen dieses Vokabular gebrauchen, dass etwas eine lebendige Gemeinde ist. Ja, durchaus gibt es lebendige Gemeinden, wo aber aus Perspektive Jesu nicht viel zu holen ist. Es gibt eine Form von Lebendigkeit, die Jesus für einen geistlichen Friedhof hält. Einfluss in der Stadt. Einen großen Impact, aber geistlich völlig von der Lebensquelle abgeschnitten. Aber nach außen hin, wow, Prunk, bitte. Ja, ich denke, das ist genau das. Dass man sehr viel macht, sehr viel tut, sehr geschäftig ist in dem, was man macht. Der Gemeindekalender wird gut gefüllt. Es werden große Aktionen aufgefahren. Aber das Eigentliche ist nicht da. Es geht jetzt nicht darum, gegen eine lebendige Gemeinde zu sprechen, die, ich sag mal, eine große Reichweite hat als Gemeinde. Denn wir haben uns auch mit einer Gemeinde beschäftigt, genau die Gemeinde in Thyatira. Da wird zum Beispiel davon gesprochen, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und deine letzten Werke sind mehr als die ersten. Also da haben wir auch, da haben wir uns damit beschäftigt, dass diese Gemeinde ein Wachstum hat, ja, qualitativ und auch quantitativ. Und das ist etwas Schönes. Aber die hatten wenigstens noch die Hauptsache zur Hauptsache, aber die Gemeinde in Sardes eben nicht. Und das ist interessant, dass etwas lebt, aber tot ist. Und das kriegen wir eigentlich irgendwie nicht so zusammen. Das widerspricht sich, scheint irgendwie ein Paradox zu sein. Interessant ist, dass Paulus in 1. Timotheus 5, Vers 6 von Witwen spricht. Und damals war es so, Witwen waren nicht so sozial abgesichert wie heutzutage hier. Es war die Pflicht einer Gemeinde vor Ort, wenn jemand Witwe war, sie zu umsorgen und sie finanziell zu unterstützen. Es sei denn, sie hat Familie und diese Familie ist in der Lage, sie zu supporten. So, und dann gab es aber dort wohlhabende Witwen, die haben sich nochmal durchgefressen sozusagen durch die Gemeinde und haben sich's richtig gut gehen lassen. Obwohl sie alles hatten und es ihnen richtig gut ging, haben sie die Gemeinde im Prinzip ausgenommen und ihre Wohltätigkeit ausgenutzt. Und Paulus sagt über diese Witwen, die sich an der Gemeinde bereichern, dass sie lebendig tot sind. Also diese Begrifflichkeit, dass etwas lebendig wirkt, aber in Wahrheit tot ist, finden wir bei Paulus und finden wir wieder auch bei Jesus. Es sollte uns nicht verwundern, dass etwas nach außen hin extrem floriert, aber wenn man reinschaut, eigentlich kein echtes geistliches Leben zu finden ist. Ich möchte euch gerne ein Zitat vorlesen von John Stott. Der äußere Schein trügt bekanntlich und diese gesellschaftlich angesehene Gemeinde war ein geistlicher Friedhof. Sie schien lebendig zu sein, aber in Wirklichkeit war sie tot. Sie hatte einen Namen für ihre Vitalität, aber sie hatte kein Recht auf ihren Namen. Ihre Werke waren schöne Grabgewänder, die nur eine dünne Verkleidung für diesen kirchlichen Leichnam waren. Die Augen Christi sahen über die Kleider hinaus auf das Skelett. Es war tot wie Hammelfleisch. Es stank sogar. Das ist sehr, sehr derbe Sprache, die er hier verwendet. Aber ja, man könnte über die Gemeinde in Sardes zu Recht sagen, das sind die ersten uns überlieferten Namenschristen. Wir kennen diesen Begriff, wir verwenden ihn selber auch. Wenn jemand vorgibt, Christ zu sein, aber in Wahrheit nicht das tut, was ein Christ tut, dann ist er ein sogenannter Namenschrist. Und letztendlich ist es genau das, was Jesus hier zum Ausdruck bringen möchte. Ihr habt den Namen, ihr habt den Ruf. Aber da drin ist nichts zu finden. Ja, also es ist natürlich ein harter Begriff, ja. Aber, meine lieben Freunde, die Bibel hat so eine krasse Sprache, über uns zu sprechen. Auch wie Gott über Sünde spricht. Wir hatten das mal, als wir über sexuelle Verfehlung gesprochen haben. Könnt ihr euch noch erinnern? Wie krass Gott auch Perversionen beschreibt, richtig artikuliert, wo wir sagen würden, in der Gemeinde darf man aber so etwas nicht sagen. Ja? Aber Gott gebraucht diese derbe Sprache, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Und das, was Epheser 4 zum Beispiel auch sagt und auch unsere Passage ist, dass der Mensch aus Gottes Perspektive, wenn nicht der Geist in Fülle da ist, dass er ein Toter ist, der aber noch rumläuft. Aber du bist eigentlich vom echten Leben abgeschnitten. Und dir fehlt etwas Wesentliches. Und erst wenn du dich an Jesus klammerst, an Jesus hängst, wirst du in dieses Leben kommen, was Gott für dich bestimmt hat. Das ist ein interessanter Ding. Bitte, Tobias. Das ist ein richtig guter Gedanke. Ist Gemeinde nur ein Happening, was mir irgendwie Leben gibt? Sowas gibt es tatsächlich. Sowas gibt es. Dass Menschen Gemeinde aufsuchen, um sich irgendwie von Woche zu Woche so über Wasser zu halten. wir mal wieder eine gute Zeit haben, mal wieder Ermutigung haben. Jemand, der den Arm um mich legt und sagt, dass ich geliebt bin. Das ist ja auch alles gut, ja, Menschen wertzuschätzen. Aber wenn das mein Lebenselixier ist, dann ist genau das, was du beschreibst, ja. Dann ist da kein echtes geistiges Leben. Dann ist das nur ein menschliches Happening. Aber was ist, wenn das auf einmal mir nicht gegeben wird? Wenn ich das, was ich so unbedingt brauche von anderen Menschen, wenn ich das nicht mehr bekomme? Auch sowas kann passieren. Was ist, wenn ich übersehen werde? Was ist, wenn mich jetzt jemand übergeht und nicht grüßt? Es ist eine ziemliche, ich würde sagen, Schande, wenn wir als Christen dann anfangen rumzuheulen und zu jammern. Wirklich. Schaut doch mal Jesus an. Er wurde übersehen. Sein Wert wurde von allen nicht geschätzt und anerkannt. Und was hat er gemacht? Hat er gesagt, ich wende mich ab und ich gehe? Er hat gedient. Das heißt nicht, dass wir eine Gemeinschaft fördern sollten, die irgendwie Menschen übersieht und schlecht übereinander redet und dass das irgendwie was Ehrenswertes wäre. Nein. Aber wenn mich das in meinen Fundamenten erschüttert, weil ich übergangen werde und übersehen werde in meinem Wert, dann sagt das auch mehr über mich aus als über den anderen. Sondern dass ich mich abhängig mache von anderen Menschen und selber nicht in der Fülle des Heiligen Geistes lebe, dass ich in der Lage bin, jemand anderen zu geben. Ich sage nicht, dass ich über den Ding stehe, ja. Aber ich finde, wir sollten diese Sensibilität haben. Worum geht es, wenn wir zusammenkommen? Es geht nicht darum, dass ich geehrt werde, sondern wenn wir zusammenkommen, geht es darum, dass natürlich der Herr verherrlicht wird und dass ich anderen diene. Das christliche Leben ist nicht eine Einladung dafür, dass du dich permanent um dich selber drehst und dass dir die ganze Zeit zugesprochen wird, wie herrlich du bist. Das christliche Leben ist etwas, was diese Welt hier nicht zu bieten hat, dass es eben nicht um mich geht, sondern dass es um unseren Schöpfer geht und wir unsere Erfüllung darin finden, wenn wir endlich weg von uns gucken und hin auf den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und darin unsere Freude empfangen und in ihm auch das Vorbild sehen, wie er gedient hat, der alles verlassen hat, der seine Rechte niedergelegt hat und anderen gedient hat. Und wir darin auch Inspiration finden, dann zu sagen, ich gehe raus und werde anderen Menschen ebenso dienen. Das ist christliches Leben, sein Leben und seine Rechte niederzulegen. Das ist etwas, was auf Evangelisation nicht so häufig gesagt wird. Aber das ist die Einladung von Jesus, nimm dein Kreuz auf dich. Töte mit meiner Hilfe deine Begierden und folge mir nach. Das ist der Weg der wahren Erfüllung. Das ist der Weg des Evangeliums. Und dort wirst du auch keinen Mangel leiden, weil der Herr die Seinen gerne versorgt und genug Freude gibt. Freude in Hülle und Fülle. Naja, einige sind noch nicht überzeugt. Ja, wow, das ist eine gute Parallele zu den Pharisäern. Matthäus 23, Vers 27. Nach außen hin hui und nach innen pfui. Okay, lass uns mal weitergehen in unserem Text. Spannend hier die Diskussion. Offenbarung 3, Vers 2. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben, denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Jesus kritisiert hier Werke, also das, was getan wird von dieser Gemeinde, dieser ganze Aktionismus, dass er nicht völlig ist oder unvollkommen, könnte man sagen. Ein Bibelkommentator schreibt dazu, die Kirche war bekannt als eine aktive, kraftvolle christliche Gemeinde, aber in den Augen Gottes waren all diese religiösen Aktivitäten ein Fehlschlag, weil sie nur formal und äußerlich waren und nicht vom lebensspendenden Heiligen Geist durchdrungen. Und das ist genau das, worum es geht. Nochmal zurück, Jesus hat sich selber dargestellt als derjenige, der den siebenfachen Geist hat. Und Jesus möchte Leben aus dem Geist in Gemeinde kultivieren, aber die Gemeinde kennt dieses echte Leben nicht. Sie sind tot. Sie haben dieses geistgewirkte Leben nicht. Aber das ist genau das, was die Gemeinde eigentlich braucht. Die Dimension und die Kraft des Heiligen Geistes in ihrer Mitte. Und vielleicht ist es deswegen, dass Jesus sich bezeichnet als den, der den Heiligen Geist in siebenfacher Fülle hat, also vollkommene Geistesfülle hat, und Sardes hingegen hat nur unvollkommene Werke. Versteht ihr meinen Punkt? Jesus sagt, ich bin der, der geistlich in Fülle dich segnen will, aber du tust Dinge, die an dieser Fülle vorbeigehen, und ich habe die Fülle, ich habe das Vollkommene, und deine Werke sind aber ohne den Heiligen Geist unvollkommen. Du tust nicht das, was der Heilige Geist in deiner Mitte bewirken will. Du machst irgendetwas, gleich, du machst irgendwas, du bist religiös durchaus aktiv. Aber es sind nicht die Dinge, die der Heilige Geist bewirken möchte. Ich habe ihn siebenfach vollkommen. Und deine Werke sind dagegen zwar weit bekannt, aber geistlich gesehen unvollkommen, also geistlos. Bitteschön. Ja, es kann ein guter Link sein zu dem, also was sind überhaupt diese unvollkommenen Werke? Kann ein guter Link sein zu Jesaja 11,1 fortfolgend. Ich habe mich gefragt, alleine jetzt von der Offenbarung her, worauf könnte die Gemeinde in Sardes denn direkt kommen? Welche Werke fehlen denn? Was ist das, was der Heilige Geist in Gemeinde wirken möchte? Und ich glaube, ein guter Beginn ist neben Jesaja 11, dass man einfach die vorherigen Schreiben sich anschaut, was lobt denn Jesus in den anderen Gemeinden, was sie nicht haben. Weil in den anderen Gemeinden sagt er auch ständig, ich kenne deine Werke, das ist gut. Ich kenne deine Werke und das ist gut. Und wenn wir mal alles zusammenzählen, was bislang so lief in den anderen Briefen, die Jesus den Gemeinden geschrieben hat, dann sehen wir, dass Jesus Dinge lobt wie Ausharren, Liebe zur Wahrheit, Abgrenzung von falschen Lehren, Liebe, Glaube, Dienst, Reinheit, Treue und Standfestigkeit. Das sind Werke in den anderen Gemeinden, die Jesus lobt. Und wenn wir nach Sardes schauen, sind das zumindest keine Dinge, die dort irgendwie vorzufinden sind. Bitte? Es sind Herausforderungen, es sind unangenehme Dinge teilweise, Dinge, die etwas von mir abverlangen. Aber das ist genau das, wozu der Heilige Geist gekommen ist. Der Heilige Geist möchte ja die Dinge tun, die wir aus unserem Natürlichen nicht tun können. Weil, ganz ehrlich, wenn wir ein kirchliches Programm aufbauen, irgendwie religiösen Aktionismus, das kann ja jeder. Einfach ein nettes Happening machen kann ja jeder. Aber in der Treue zu Christus zu leben, auszuharren, in Bedrängnis standfest zu bleiben zum Bekenntnis, die Wahrheit zu verkünden und nicht nur die Pastoren, sondern wir alle gemeinsam, und dann dabei stehen zu bleiben, auch falsche Dinge beim Namen zu nennen. Wow, das verlangt etwas von einem ab, in Reinheit zu leben. Seinen Charakter formen zu lassen vom Wort Gottes. Das sind alles Dinge, die kannst du nicht, wenn du den Geist Gottes nicht hast. Und dafür ist der Heilige Geist ja gekommen, um Jesus Christus in uns zu vervielfältigen, dass wir Jesus ähnlich werden. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, zu dem ersten Satz in dem Vers. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Dazu wolltest du etwas sagen. Noch einmal. Wach auf und stärk das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Ganz zum Schluss heißt es ja in Vers 6, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer diese Worte hört, der soll aus der Perspektive Jesu aktiv werden. Er soll etwas tun. Und die Frage ist, wenn wir mit dieser Realität, dieser verkorksten, scheinheiligen Gemeinde konfrontiert werden, was ist dann zu tun? Und wir sehen hier einen Auftrag, den diese Gemeinde zu tun hat, oder Menschen innerhalb dieser Gemeinde, die empfindsam sind für diese Not, und sie sollen nicht schnell das Weite suchen. sie sollen nicht weggehen. Ist interessant, oder? Was sie tun sollen, und ich mag den Begriff, was hier steht, also wenn man aufgewacht ist für diese Realität, dann soll man das Übrige stärken, hier der Begriff, oder festigen oder kräftigen. Wir sollen, wenn wir in dieser Situation sind, nicht zuallererst das Weite suchen, sondern wir sollen Wege zur Erneuerung finden. Was können wir in der Situation, wo wir hier gerade sind, haben wir die Möglichkeit, das zu stärken, was jetzt noch da ist? Es gibt da noch etwas. Bin ich dafür empfänglich oder bin ich jemand, wenn ich merke, okay, hier ist ein Problem, bin ich weg? Jesus ist da nicht so schnell. Und ich muss euch sagen, ganz biografisch, dieser Text ist für mich mehr als ein einfaches Bibelstudium an einem Mittwoch in diesem Jahr. Dieser Text ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig, weil Gott auch durch diesen Text zu mir gesprochen hat vor vielen Jahren, als ich mit sehr negativen Entwicklungen innerhalb unseres Gemeindebundes konfrontiert war und gemerkt habe, wow, wie fundamental werden die Dinge hier eigentlich erschüttert in unserer kirchlichen Landschaft im Baptismus. Da wollte ich intuitiv fliehen und dem Baptismus den Rücken zukehren. Ich habe gestern ein Telefonat gehabt, jemand hat mich angerufen. Ich kannte die Person gar nicht. Die Person ist schon ein älterer Herr und er hat mich im Internet entdeckt und sagte, ich muss dir unbedingt etwas sagen. Er ist ein alter Pastorkollege, aber schon in Ruhestand und sagt, hey, ich war auch mal so in deiner Rolle sozusagen und ich möchte dir etwas erzählen. Vor vielen Jahren gab es unter uns Pastoren auch Debatten, biblische Debatten, was ist Wahrheit, wie stehen wir zur Bibel und zu den Wahrheiten, die alten biblischen Wahrheiten. Und dann wurde in einem Treffen, was man vereinbart hatte, um über diese Dinge zu beraten und zu sprechen, wurde die Bitte gestellt von jemandem, können wir nicht die Pastoren und die Leiter von der Verantwortung entbinden, dass sie nicht länger an die Jungfrauengeburt glauben müssen? Das wurde dann so debattiert und der Raum war still und es wurde nichts gesagt. Man müsste eigentlich meinen, okay, jetzt sind hier die geistliche Elite, die Lehrer, die sagen, nee, Moment mal, dass Gott Mensch geworden ist durch die Jungfrauengeburt, ist etwas, was wir sehr deutlich hier lesen und was auch eine Relevanz hat für den christlichen Glauben. Nur weil das für uns schwer zu verstehen ist, können wir da nicht einfach drüber weggehen. Aber es war Schweigen im Walde. Und er erzählte mir, wie er dann ans Mikrofon gegangen ist und für die Wahrheit eingetreten ist und welche Richtungskämpfe es damals schon gab und die haben bis heute auch nicht aufgehört. Und das sind so Momente, konfrontiert mit diesem Elend, dass wichtige Kernwahrheiten unseres Glaubens einfach ausgehöhlt werden und das Leben im Prinzip dem genommen wird, da kann man sehr schnell so reagieren. Vielleicht fällt einem dazu 2. Korinther 6, Vers 17 ein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab. Es gibt Zeiten, wo man einen Schlussstrich zieht, wo man sagt, jetzt nicht mehr. Ich mache da nicht mehr mit. Das ist vorbei. Und Paulus sagt auch, hey, wenn Gläubige mit Ungläubigen zusammen sind und eine geistliche gemeinsame Sache machen, geht nicht. Es geht jetzt nicht um Nachbarschaft, Freundschaft und so weiter, sondern hier. Wenn wir gemeinsam im Reich Gottes unterwegs sein möchten, Glaube und Unglaube passt nicht zusammen. Mach deinen Cut. Solche Zeiten kann es geben. Aber ich finde wichtig, den Brief, das Sendschreiben an Sardes zu lesen. Das ist nicht die einzige Weise, wie wir reagieren können. Wir brauchen die Sensibilität durch den Heiligen Geist. Herr, was ist jetzt dran? Was soll ich jetzt tun? Soll ich gleich beide Beine in die Hand und laufen? Oder wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Und ich war kurz davor zu sagen, Schnitt, Schluss, mit dem Baptismus habe ich fertig. Ich habe so viel gesehen, das wollte ich nicht sehen. Ich habe nicht danach gefragt, es wurde mir aber gezeigt. Und ich habe da keine Lust drauf, da ist nichts mehr zu holen. Und ich war am Ringen mit dem Herrn. Und dann hat er mir Offenbarung 3 gegeben. Und dann lese ich diesen Text und es hat getroffen wie ein Hammer. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Und ich wusste, der Herr will nicht, dass ich gehe. Deswegen bin ich heute hier. Ansonsten wäre ich woanders. Es hätte andere Möglichkeiten gegeben. Amen. Es haben wenige Amen gesagt. Das ist ein bisschen traurig jetzt, aber was ich damit sagen möchte, ist, so will ich intuitiv handeln, weg da. Jesus sagt, nein, nicht so schnell. Das ist nicht die einzige Weise, wie du mit so einer Problematik umgehen kannst. Vielleicht will ich dich gebrauchen in dieser Not, um etwas zu stärken, zu festigen und zu gründen. Denn da gibt es noch einige wenige Namen, heißt es in unserem Text. Du hast einige wenige Namen Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und die vergisst du gerade. Du hast deinen Auftrag. Ich sage nicht für jeden Einzelnen, ja? Aber man muss sich sehr genau prüfen, welche Richtung her hast du für mich? Und vielleicht hast du auch mal einen Sardes-Moment. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde keine Sardes-Gemeinde sind. Und dennoch müssen wir uns prüfen im Lichte dieses Schreibens. Was ist davon auch wahr hier vielleicht unter uns? Aber so tragisch dieser Vers 2 auch ist, es ist eigentlich ein Wort der Hoffnung. Oder auch ein Wort der Hoffnung. Denn Jesus ist hier noch nicht fertig. Jesus könnte auch sagen, das ist Schluss. Aber es ist nicht aus und Stärkung und Revitalisierung kann geschehen. Und das ist etwas, was wir dann nicht so oft glauben, dass das möglich ist. Aber für Jesus ist Stärkung möglich in diesem Szenario. Und das macht viel Hoffnung für die Personen, die das da gerade lesen, die auch vielleicht unter der Situation in Gemeinde leiden, wie verkorkst das alles läuft. Und Jesus sagt, hier wird Stärkung noch freigesetzt. Ich habe nicht komplett abgeschrieben. Ich habe ja eben gerade gesagt, dass Stärkung und Revitalisierung der Gemeinde oder zumindest Teile der Gemeinde möglich ist. Da ist ja immer die Frage, wie funktioniert das denn? Wie kann man denn wieder beleben? Wie kann man stärken? Wie kann in Gemeinde wieder etwas neu werden? Also jeder Pastor, jeder Gemeindeleiter fragt sich das, wenn er seine Gemeinde sieht und sieht, dass das geistliche Armut, wie kann hier etwas wieder stark werden? Und ich bin froh, dass der Vers 3 uns das Geheimnis einer gesunden, kräftigen und wirklich lebendigen Gemeinde verrät. In Vers 3 lesen wir: Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Okay, damit kannst du keinen Buchtitel irgendwie, einen Verleger irgendwie vom Hocker reißen und dann Verträge machen. Das 10-Punkte-Programm, wie du deine Gemeinde erneuerst. Ich bin froh, dass Jesus sehr simpel ist. Wir brauchen keine Mysterien eröffnen, wie man Gemeinde wieder florierend machen kann. Hier steht es. Und zwar denken, bewahren und tu Buße. Lass uns mal beim ersten beginnen. Zuerst ist von Denken die Rede. Besser ist, wenn wir übersetzen, gedenken oder erinnern. Erinnere dich. Da war mal was. Du musst erstmal zur Ruhe kommen und wieder an die Anfänge zurückdenken. Was war da mal? Achtet, in den anderen Gemeindebriefen, die wir uns angeschaut haben, gab es oft Krise in der Gemeinde, weil sie entweder verfolgt waren oder weil es falsche Lehrer in den eigenen Reihen gab, die irgendwelche komischen Philosophien aufgerichtet haben. Und im Prinzip durch Angriff von innen oder außen wurde die Gemeinde kaputt gemacht und hat dazu geführt, dass Kompromisse geschlossen wurden oder der Glaube lau wurde, ja, nicht mehr brennend und feurig. In Sardes wird davon gar nichts erzählt. Da geht es nicht um Belastungen oder politische Verfolgung oder Streit, Machtkämpfe in Gemeinde. Da wurde einfach etwas Wichtiges vergessen. Man hat das irgendwie beiseite gelegt. vor lauter Arbeit, so wie wir es eben gerade hatten, vor lauter Arbeit kann man nämlich den primären Fokus, worum es eigentlich geht, schnell vergessen. Du bist so in der Spirale drin, aber das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus wird auf einmal irgendwie aufs Abstellgleis. So, das hatten wir jetzt mal und jetzt kommt irgendwie was anderes und jetzt müssen wir irgendwie um unsere Relevanz und unseren Platz in der Gesellschaft kämpfen. Wir müssen die Leute bei Laune halten. Wir müssen die Leute irgendwie zusammenkriegen. Wie schaffen wir das? Dass das ein Ort ist, wo das alles passiert. Und dann vergisst man irgendwie das, was uns eigentlich Leben gibt, was uns Erneuerung und Stärkung gibt und versucht auf Nebenschauplätzen irgendwas zu starten. Das ist der erste Punkt für jede Gemeinde, die geistig arm ist. Erinnere dich, was eigentlich geistliches Leben gibt. Und das ist das, was Jesus Christus getan hat, dass wir uns um ihn kreisen und an ihn denken. Und dass Jesus aus dem Zentrum gerückt wird in einer christlichen Gemeinde, wow, das geht so schnell. Es geht so schnell, dass Jesus und das, was er für uns getan hat, irgendwie, ja okay, Karfreitag erwähnen wir das nochmal und Ostern, Weihnachten müssen wir dann auch irgendwie, ja, vielleicht nicht über die Jungfrauengeburt sprechen. So schnell, dass wir die großen Wahrheiten über Jesus beiseite lassen und versuchen irgendwie mit Ratgebertipps, wie du zu einem besseren Leben kommst, versuchen die Leute zu motivieren und zu stützen, aber das hält nicht, das trägt nicht. Bei der Stange zu halten, ja, sehr gut, sehr gut. Früher, als ich so dachte, okay, als Pastor musst du ja dann jede Woche so abliefern, habe ich immer so gedacht, das ist eigentlich, muss eigentlich ein Höllenjob sein, weil was sagst du dann von Woche zu Woche? Musst du ja immer irgendwas ausdenken, aus deinen Fingern irgendwie ein cooles Thema, irgendwie wieder neue Tipps irgendwie googeln und dann von einem Motivationsredner, ich karikiere jetzt ein bisschen, ja, aber es war für mich so wirklich so ein Punkt, was macht man da eigentlich, was muss man denn da eigentlich, das muss unglaublich anstrengend sein. Als ich dann erkannt habe, hey, du musst nur das Wort Gottes predigen, also nur ist jetzt ein bisschen, ja, manchmal schwitze ich auch Blut und Wasser, ja, aber es geht nicht darum, irgendwas Raffiniertes sich einfallen zu lassen, um die Leute bei der Stange zu halten, sondern sich auf das zu konzentrieren, was Jesus uns gegeben hat. Und dann macht er den Job von ganz alleine. Also ihr versteht, was ich meine, ja? Da wurde es für mich so leicht, obwohl es trotzdem eine Last ist, das Wort zu predigen, ja, keine Frage, aber da war eine Leichtigkeit drin, wo ich dachte, danke Herr, das ist nicht an meiner Exzellenz und Kreativität liegt, sondern dass ich mich einfach auf dich stützen kann, auf dich fokussieren kann und immer wieder die Gemeinde zurückhole oder wir uns gemeinsam darauf besinnen, was hat Jesus für uns getan und das reicht in alle Ewigkeit. Denn wir haben es vorhin gelesen, dann bist du dran, wir haben es vorhin gelesen, inmitten des Thrones haben wir das geschlachtete Lamm gesehen. Ich habe es schon einmal gesagt, in alle Ewigkeit werden wir Jesus sehen und preisen dafür, was er getan hat. Und wenn das schon in der Ewigkeit uns beflügeln wird, dann sollte es auch jetzt unser Fundament, unser Wasser, unser Brot sein, was wir essen. Du und dann du. Also wir haben hier gesehen, denken, gedenken, erinnern, aber die Gemeinde soll nicht nur sich das Evangelium vor Augen führen, sondern das kam eben gerade schon in einem Wortbeitrag auch rüber. Man soll es ja auch irgendwie tun. Das heißt jetzt hier, sie soll es auch bewahren. Bewahren bedeutet nicht nur etwas irgendwie so für sich behalten. So eine Schatulle und das ist dann hier drin. Bewahren bedeutet auch befolgen. Jesus sagt es im Missionsauftrag, in Matthäus 28, Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und dieses Bewahren heißt es zu befolgen, es auch in die Tat umzusetzen. Und wenn wir das Evangelium wirklich, wenn wir uns daran erinnern und es ins Zentrum rücken, dann wird es eine akute Auswirkung haben auf unser Leben. Ganz praktisch werden wir es registrieren können, dass es einen Unterschied macht, ob wir uns um Jesus kreisen oder um irgendwelche anderen Dinge. Und es wird zur Folge haben, dass wir dann einen Jesus-ähnlichen Lebensstil haben und dass wir, so wie wir es im Missionsauftrag auch gelesen haben, dass wir dann Jünger machen. Es geht weiter, dass sie nicht nur die Dinge auch in die Tat umsetzen sollen, sondern sie sollen Buße tun. Ein leichteres Wort dafür ist umkehren. Nur kurz an dieser Stelle. Der Niedergang einer Gemeinde ist vorgezeichnet, wo das nicht mehr stattfindet, wo das nicht mehr gelebt wird, wo man dieses Gespür nicht mehr hat, dass Sünde bekannt wird, wo Irrwege benannt werden und auch verlassen werden und wo Heiligung nicht gefördert wird. Und das bekommst du mit, wie mit Fehlern umgegangen wird. Wenn Fehler benannt werden, macht man dann, man kann ja Dinge beim Namen nennen, man kann das ja so raffiniert, so lange beschreiben und umreden, anstatt einfach um Verzeihung zu bitten und um Vergebung zu bitten, kann man so lange drum reden, um den heißen Brei, dass du dich irgendwie bedient fühlst durch das viele Gerede, aber eigentlich hat man nicht gesagt, ich war falsch. Und ich brauchte eine Veränderung. Ich weiß nicht, ob ihr sowas mal erlebt habt, vielleicht auch im Persönlichen. Na, ihr nicht, aber ich kenne sowas. Und in Gemeinde kann sowas auch passieren, dass man einfach nicht bereit ist zu sagen, Dinge sind schiefgelaufen. Man hat den Fokus falsch gesetzt. Man hat falsche Schwerpunkte gesetzt. Wir haben Fehler gemacht. Und Jesus sagt hier, hör auf zu sündigen und sei jetzt gehorsam. Das ist möglich. Jesus nagelt uns da nicht drauf fest, sondern gibt die Möglichkeit der Umkehr. Und das ist Gnade. Das ist Gnade. So, ich erlaube jetzt nicht, dass hier noch jemand dazu was sagt. Wir gehen nämlich weiter, sonst wären wir nicht fertig. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb. Du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Ich werde kommen wie ein Dieb. Das ist dieser Dieb in der Nacht. Einige kennen dieses Bild und es scheint so, dass Jesus hier auf seine Wiederkunft hindeutet. Ich werde wiederkommen. Und es wird auch sein wie ein Dieb in der Nacht. Du wirst es nicht wissen. Er kritisiert sie nicht dafür, dass sie nicht wissen, wann Jesus wiederkommt. Denn auch wenn du fromm und löblich unterwegs bist, weißt du es immer noch nicht. Aber im 1. Thessalonicher Brief, wir haben keine Zeit, um da jetzt reinzugehen, aber ich schreibe das mal dazu. 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis 11 beschreibt es, Jesus hat seine eigene Stunde, wann er kommt, wir wissen es nicht, aber wir sollen vorbereitet sein. Er wird unerwartet kommen, aber es ist ein Unterschied, ob du wie am Tag lebst oder ob du schläfst und schlummerst. Wir sollen fokussiert sein, wir sollen ein gottesfürchtiges Leben leben. Wir sollen in der Erwartungshaltung sein, zu jeder Zeit bereit sein. Wenn Jesus wiederkommt, sind wir zur Stelle. Auch wenn wir es nicht wissen. Aber es sollte keine Überraschung für uns sein. Oh, jetzt bist du gekommen. Ist jetzt gerade ganz ungünstig, weil ich überhaupt nicht bereit bin. So. Es wird auch für uns, wenn wir bereit sind, trotzdem eine Überraschung sein. Aber wir werden nicht überrumpelt. Wisst ihr, was ich meine? Sondern wir wissen, ja, wir haben auf dich gewartet, Herr. Wir wussten nicht, dass du jetzt kommst, aber wir wussten, dass du kommst. Und jetzt bist du da. Okay, lass uns den Text zu einem Ende bringen. Ihr merkt, die Verse sind extrem tief und da gibt es viel zu holen. Also hier eine dicke Warnung an diejenigen, die nicht wachen und in ihrem Todesschlaf schlummern. Und für alle anderen gibt es in den nächsten Versen ein vierfaches Versprechen. Aber du hast einige wenige Namen oder Personen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ist schon mal krass, dass Jesus sagt, du hast einige wenige Namen. Das ist schon eine bittere Geschichte, aber es kann sein, dass tatsächlich in einer Gemeinschaft so viele sich auch als Christen geben, es nur wenige sein können. Das ist eine bittere Pille und setzt uns auch in die Verantwortung, prüf dich, wie stehst du? Schwimmst du einfach nur mit? Hast du einfach nur eine fromme Fassade? Ist etwas scheinheilig? Es geht hier nicht um Perfektion. Perfekt ist nur einer, Jesus. Aber es ist echt. Hast du eine Liebesbeziehung zu Jesus? Oder bist du ein Namenschrist undercover irgendwie unterwegs? Und diesen wenigen Christen in Sardes gilt eine vierfache Verheißung. Und zwar heißt es, sie werden, wörtlich heißt es hier, mit mir einhergehen in Weiß. Oder wandeln hieß es in deiner Übersetzung vorhin. Sie werden mit Jesus in Weiß einhergehen. Sie werden mit weißen Kleidern bekleidet werden. Ihr Name bleibt auf ewig im Buch des Lebens. Und Jesus stellt sich zu seinen Nachfolgern und bekennt sich zu ihnen vor seinem Vater und vor seinen Engeln. Also das ist die mutmachende Botschaft an diejenigen, die nur wenige sind. Und es ist interessant, es sind nur so wenige, aber Jesus lässt sich viel Zeit für diese wenigen, ihnen zu sagen, welchen Gewinn sie haben, welchen Lohn sie erwarten. Es lohnt sich, Freunde, dran zu bleiben, auch wenn ihr eine Minderheit seid, auch wenn ihr klein seid. Aber ich lasse mir in diesem Brief viel Zeit, um über euch zu sprechen, denn ich kenne euch. Ich denke, wenn man das liest, möchte man natürlich diese vier Versprechen empfangen, vermute ich mal. Außer man ist geistig tot. Aber wenn man das liest, dann denkt man, ja, ich möchte auch im Buch des Lebens auf ewig stehen. Ich möchte auch, dass Jesus meinen Namen löblich vor dem Vater im Himmel sagt. Ich möchte auch in weißen Kleidern bekleidet werden und so weiter und so fort. Ich möchte mit Jesus wandeln. Was kennzeichnet diesen, ich möchte es mal nennen, heiligen Überrest? Wie kann man sicherstellen, dass man zu dem gehört? Ich finde Folgendes interessant. Schaut mal. Das ist die letzte Beobachtung und dann schließen wir hoffentlich. In Vers 5 heißt es, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Das ist etwas, was in der Zukunft geschieht. Das ist der Fokus, dort werde ich mit weißen Kleidern bekleidet werden, ein Zeichen für Reinheit, Heiligkeit. Das ist etwas, was in der Zukunft ist und wenn man das im Blick hat, hat das zur Folge, dass auch im Hier und Jetzt schon Reinheit angestrebt wird. Denn es heißt hier in Vers 4, du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Versteht ihr? Da ist etwas in Zukunft, worauf ich zusteuere, das habe ich im Blick, das ist der Lohn. Und was ich im Blick habe, schlägt sich nieder im Hier und Jetzt. Es ist nicht so, dass ich einfach lebe wie ein Hund, mich besudle, einfach in Sünde lebe, mich darin ergieße, sondern ich sehe das Ziel, was ich will, und das hat einen Effekt auf meinen Lebenswandel jetzt. Dass ich auch jetzt die Kleider, die ich habe, also es ist ja eine Metaphorik, ja, mein Körper, mein Leben, das soll auch rein sein, so wie das, was ich in Ewigkeit genießen werde. Deswegen heißt es in 1. Johannes 3, Vers 2 bis 3, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Ich sehe Jesus, ich sehe seine Heiligkeit, ich sehe seine Reinheit, ich sehe, wie gut er ist und ich möchte diesem Vorbild nachahmen jetzt. Nicht erst später darauf warten, bis das kommt, sondern das ist so begehrenswert, dass ich so viel wie möglich in diesem Leben das jetzt schon realisiert sehen möchte. In meinem Leben hier und jetzt, in meinen Kämpfen möchte ich seine Kraft und seine Heiligkeit und Reinheit erleben für mich. Und diese Reinigungskraft, diese Reinheit im Leben eines Menschen ist natürlich ein Leben in Heiligung. Aber neben diesem Leben in Heiligung ist der Schlüssel das Leben aus dem Evangelium heraus. In Offenbarung 7, Vers 14 heißt es, sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Wow, das ist nochmal ein großer Gedanke, aber das ist das Letzte, was ich sage. Wer Jesus zum Ziel hat und zum Fokus, der wird ja auf ein heiliges Leben achten, aber er wird auch den Hinweis hören, meine Gewänder, das, was ich bin, habe ich reinwaschen lassen im Blut des Lammes, in dem, was Jesus getan hat. Ich weiß, es ist eine alte Sprache, aber ich vergesse nicht, dass das mir Reinheit garantiert. Dass ich mich genau darum drehe, dass Jesus Christus stellvertretend für mich gestorben ist, dass er den Preis bezahlt hat und mir einen Platz im Himmel verschafft hat dadurch. Und das ist mein Lebenselixier. Und das reinigt mich. Und es ist so wichtig, sich das bewusst zu machen, dass dadurch unsere Gewänder reingewaschen werden. Weil alle unsere Bemühungen, wir hatten es vorhin, alle unsere Bemühungen werden nie den Heiligkeitsstandard Gottes erreichen. Deswegen ist es wichtig, hier zu erkennen, Sardes, die Gemeinde in Sardes, hat Mangel darin gehabt, dass sie den Stellvertretertod Jesu für ihre Sünde vernachlässigt haben und sich nicht immer wieder darauf geworfen haben, dass es wichtig ist, dass Jesus für dich gestorben ist. Es war nötig, Freund, dass er das für dich getan hat. Und sich darin zu baden und davon reinigen zu lassen und zu sagen, Jesus, ja, ich möchte dir ähnlicher werden, aber meine vollkommene Reinigung ist sichergestellt in deinem Kreuz. Und das lässt mich anbeten, das lässt mich rein und frei vor dir stehen und gibt mir Hoffnung für alle Ewigkeit. Und das wird auch einen Effekt haben auf meinem Lebenswandel. Aus Dankbarkeit heraus zu sagen, das soll nicht nur einfach theologische Wahrheit sein, die ich sonntags besinge, sondern ich will diese Wahrheit manifestiert sehen in meinem Leben. Und das ist das Problem, was wir Baptisten gerade haben. Dass Baptisten wie die Gemeinde in Sardes diese Wahrheit vernachlässigen und sogar verdrängen. Dass sie die Kraft des Blutes Jesu schmälern. Es ist ein riesen Machtkampf an dieser Stelle. Der wird gerade ausgefochten. Und wir sahen, das ist brandaktuell und spricht in unsere Zeit. Aber weiße Gewänder haben wir alleine im Kreuz Jesu durch sein Blut. Deswegen müssen wir an dieser Stelle stehen und es hochhalten, glauben und Kraft davon bekommen und die Welt sehen lassen, eine wahre, lebendige Gemeinde ist möglich, aber nicht durch viel Bromborium und an der Stange halten, sondern indem wir Jesus verkündigen und ihn als gekreuzigt. Punkt. Musik.